Herzlich willkommen bei Technikquatsch. Willkommen in unserer zweiten Folge. Tatsächlich gibt es eine zweite Folge, was uns natürlich sehr freut und jetzt auch schon in Anführungszeichen der kurzen Zeit. Letztes Mal habe ich ganz vergessen, meinen Namen zu nennen. Ich bin der Mo, auch bekannt als Action Matt, und freue mich, dass ihr vielleicht alle wieder dabei seid. Hoffe, der letzte Podcast hat euch gefallen. Wir haben uns hoffentlich verbessert und wir sind fast überall jetzt mittlerweile zu finden. Und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, könnt ihr wie immer uns Fragen schicken. Wie immer ist gut, wenn du das in der zweiten Folge sagst. Aber ja, dann übergebe ich mal das Wort.
Ja, ich bin der Michael und wir wollen heute auch mal wieder schauen, was es in der Technikwelt alles so gegeben hat in der letzten Woche.
Das war einiges. Auch dann fange ich heute mal an. Ich habe nämlich ein sehr schönes Thema, das ist mir auf Twitter entgegengekommen, zufälligerweise. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ich lese es mal vor. Ich habe jetzt mal einen deutschen Artikel rausgesucht aus der Computerbild.
Die gibt es noch.
es gibt eine Webseite. Ja. Und das war auch einer der wenigen deutschen Quellen, die ich dazu gefunden habe. Und fand die Überschrift auch sehr schön, weil sie vergriffen war. Motherboard funktionsfähige Nintendo Switch selbst. Die Nintendo Switch ist gefragter denn je und ständig vergriffen. Ein Bastler war davon so genervt, dass er die Konsole kurzerhand selbst gebaute mit Erfolg. Genau.
Ah, da habe ich auch irgendwas kurz mal so überflogen, ja?
Ja, ich fände das einfach, also finde die Idee gut. Ja, im Großen und Ganzen ging es einfach darum, dass jetzt zum Anfang der Corona-Krise jemand zu Hause saß, der auch eine Switch hatte und seine Freunde aber keiner bekam. Das heißt, es war genau kurz bevor es wieder besser geworden ist, saßen sie alle und es gab halt nur auf eBay und was weiß ich, wo die Dinger für $600 oder sowas. Dann hat er sich gedacht, ich baue mal selber eine. Zumindest fand er die Idee ganz sympathisch und ja, hat damit angefangen. Ganze hat wohl circa einen Monat gedauert, weil er musste halt, hat halt immer auch nach günstigen Teilen geschaut, hat insgesamt, wenn ich es auch richtig im Kopf habe, $200, 185 Euro für die ganze Konsole bezahlt, lauffähig. Und ja, schon ziemlich cool. Hat die A, natürlich die Idee, B, dass es auch geht. Ich meine, dass es auch vom Preis her interessant ist. Wenn wir jetzt den Autovergleich haben, bei Fahrzeugen ist es halt meistens so, dass du Gebrauchteile immer das zweieinhalbfache bezahlst gegenüber dem Originalteil am Fahrzeug. Das ist halt bei der Switch genau andersrum ist, dass du jetzt hier knapp ja, unter 200 Euro auf den Tisch legst und dann eine Switch zusammengebaut wird. Gut, da ist natürlich keine Arbeitszeit drin, das ist klar. Wenn man sich die Bilder dann auch anschaut, ich verlinke dann auch in dieser Folge die Nachrichten in unserem Feed mit rein, dass ihr es auch selber angucken könnt, das Ganze. Und schon geil, schon richtig viel Aufwand, aber schon interessant auch, dass es anscheinend auch offene Mainboards gibt, die mit Nintendo-Software bespielt sind, die dann funktioniert irgendwie. Ist halt sehr interessant. Die Frage ist natürlich, wie lange funktioniert das? Siehe Apple, wird das dann irgendwann mal rausgeschmissen, weil keine zertifizierten Teile benutzt wurden, was weiß ich. Aber ja, einfach mal eine geile Idee. So ein, ja, vielleicht auch eine geile Idee dann für alte Konsolen, so Replikate zu bauen. Auch hier wieder der Autovergleich. Es gibt halt die ganzen coolen Autos von früher, gibt es halt Replikate. Und bei den Konsolen haben wir ja doch eher so Emulationsthemen und hier ein 1:1 Replikat herzustellen. Interessant. Was ich mich halt auch gefragt habe, warum es halt in Anführungszeichen in China noch niemand in größerer Masse gemacht hat. Das wäre auch irgendwie, dass jemand sich da hingesetzt hat und einfach den Switch gebaut hätte.
Ja, ich finde das auch echt cool. Also einfach die Idee des Selbstmachens. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin leidenschaftlicher PC-Bastler und das ist auch wieder der Vergleich mit dem Auto, weil es gibt auch einfach Leute, die an Autos basteln, weil einfach nur, da geht es nicht darum, ist es günstiger oder irgendwas, sondern kann ich es machen? Das ist oft sowas. Einfach nur dieses, mal sehen, wie es geht. Und das kann allein schon Spaß machen.
Das, wie gesagt, finde es einfach bemerkenswert, dass er es gemacht hat. Überraschenderweise, dass es noch jemand anders gemacht hat. Weil so auch von den Vorgängern, also ich habe noch nie gehört, dass jemand eine PSP aus Ersatzteilen gebaut hat oder eine, was weiß ich.
ja gut, PSP und so ist halt auch so Es war nett, sagen wir es mal so. Die Switch ist halt schon auch, man sieht ja die Verkaufserfolge. Also es ist ein Gerät, das. Und es gibt auch, ich will jetzt da nicht den ich habe eine PS Vita. Ich meine, da könnte man auch sagen, Trottel. Nee. Aber
kriegst du für ein schönes Gerät. Die Vita kriegst du für Neupreis los, weil die einfach so gefühlt.
Ich will die aber haben.
Ja, vor allen Dingen, also die ist bei vielen Leuten halt das ultimative Emulationssystem. Also wirklich.
Ah, okay, so gecrackt und so, aber.
Ja, einfach. Ja. Es läuft halt alles drauf. Hier N64, PlayStation 2, alles dafür, alles ist potent genug.
Oder? Ja, nee, aber das ist schon. Ja. Ganz ehrlich, die Vita, um es jetzt nochmal kurz zu sagen, die war zu ihrer Zeit ein eigentlich wirklich tolles Gerät.
Ja.
Ich weiß auch nicht, aber irgendwie wurde es nicht unterstützt.
Er ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. So ein bisschen.
Ja.
Also in Japan war sie ja immer noch erfolgreich, deswegen ist ja quasi Dreiviertel aller Spiele, japanische Spiele darauf und ganz viel Zeug, was auch in Japan geblieben ist. Die ganzen. Oh, wie heißen sie noch? Hier, Personas zum Beispiel. Habt ihr auch
Persona, Monster Hunter und die Sachen, die sind da immer ganz groß. Ja, vor allem aber auch, Japan hat halt einfach ein bisschen eine andere Kultur, was das mobile Gaming angeht. Die haben ja auch, wenn man da mal so Sachen sieht, in welchen Wohnverhältnissen die leben. Das ist einfach ein bisschen, sagen wir mal, reduzierter.
Die Xbox hat sich ja deswegen. War einer der Gründe, warum es nicht verkauft hat. Also in schlechten Wochen, damals gab es noch immer schön diese Hardware-Zahlen, hat sich eine Xbox 360 schlechter verkauft als eine PlayStation 2, während die 3 ja schon Jahre auf dem Markt war.
Ja, gut, die Xbox, die haben es ja tatsächlich auch mal versucht, mit exklusiven japanischen Spielen auf den japanischen Markt zu kommen. Aber. Da war kein Land zu gewinnen.
Ja.
Okay. Nee.
Aber wie gesagt, hier, das mit der Switch, eben mit den Ersatzteilen, alles aus China.
Nee, das ist richtig cool.
Das auf jeden Fall, wie gesagt, findet ihr dann in den Show Notes.
Vor allem, man muss auch mal sagen, die Switch ist ja eigentlich, was die Teile angeht, nicht unbedingt teuer. Es sind keine High-End-Sachen. Und das ist ja auch, was Nintendo schon länger macht. Dass die halt nicht auf High-End-Sachen gehen. Jetzt zum Beispiel jetzt die neuen Konsolen, die jetzt kommen werden, PS5, Xbox One, Series X.
Ja, genau.
Das ist ja quasi aktuelle Hardware. Und das wird auch entsprechend kosten. Also ohne 400-500 Euro wird da das auf jeden Fall kosten. Und da kann man immer noch damit rechnen, dass es vom Hersteller unterstützt wird, noch finanziell. Also, die machen mit den Konsolen keinen Gewinn erstmal. Aber Nintendo hat immer gesagt, zumindest in den letzten Jahren, wo ich mich erinnern kann, dass, also, die haben immer mit jeder Konsole, die kam, Gewinn gemacht schon von vornherein.
Ja.
Und es hat funktioniert. Bis auf natürlich die Wii U. Die Wii U war ein Spezialfall. Die Wii U ist nicht nur ein Spezialfall, die ist auch in gewisser Weise ein Unfall. Aber das ist was anderes. Es ist so eine Art, sagen wir mal, man könnte sagen, es ist ein Experiment im Real.
Ist ja nicht das erste von Nintendo. Denk an den Virtual Boy.
Oh.
Den man auch gerne vergisst.
Oh, der Virtual Boy. Mutig war es auf jeden Fall, sagen wir es mal so.
Eben, also in der Sache, also auch beim Game Boy war es ja so, es war ja keine State of the Art in dem Moment, sondern die haben
auch. Das war damals schon alt.
Richtig, ich meine, es gab den Game Gear mit 6 Batterien in 2 Stunden, 3 Stunden leer.
Jupp.
Schmerzhaft, aber schön. Ja, ein schöner
Sterben. Aber das Display war trotzdem scheiße.
Ja, natürlich.
Es war bunt, aber scheiße.
Ich fand es übrigens sehr witzig, dass man die Game Gear Sachen auch im Master System zocken konnte, theoretisch und andersrum.
Das war wieder cool, ja.
Aber
ich meine, es war cool. Ja, es gab wirklich coole Sachen. Ich meine, es gab dieses Atari Lynx
Ich wollte es gerade sagen, Lynx war ja cool. Mir tatsächlich gerade auch als nächstes eingefallen.
Ja, ich meine, es sind halt so Sachen, wo du sagst, coole Ideen, aber halt die Technik damals einfach nicht bereit dafür. Und heute hast halt Virtual Boy, heute hast halt wirklich VR, wo du sagst, ja, jetzt geht's.
Interessiert bloß keinen.
Oder die wenigsten. Ja, es wird mehr, es wird mehr.
Ja, das neue Half-Life hat
natürlich nicht nur das, ja. Also ich meine, das Problem ist, dass die Leute halt, du musst es den Leuten zeigen. Die Leute müssen es erleben. Du kannst das nicht sagen, einfach nur, es ist cool. Man muss es sehen.
Ich habe tatsächlich viele Experimente mit dem Handy gemacht. Gibt's auch einige Sachen, die echt nicht schlecht waren. Von den aktuellen Brillen hatte ich nur ganz alte Oculus mal getestet am Stuttgarter Bahnhof. Da konnte man Stuttgart 21 mit der Brille gehen. Das war schön. Irgendwie sowas war das. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ist. Irgendwie sowas. Und das war auch definitiv cool. Ich wollte eigentlich auch immer eine PlayStation VR, aber.
Ja, ich habe mal, eine Oculus DevKit 2 auf der. Was war es? Die Gamescom 2014 testen können. Und das war schon. Okay. Also, das war beeindruckend. Vor allem, weil die eine gute Idee hatten, wie sie es präsentieren. Deshalb, ich war ja als Presse da und wir haben erst. Ja. Lucky's Tale, also dieses Third-Person-Jump-Run gespielt. Es war ganz nett, aber eben als erstes, damit man sich ein bisschen an dieses VR gewöhnen kann. Und im zweiten Gang haben wir Superhot habe ich in VR testen können. Und das war absolut. Oh mein Gott, also du bist halt um die Ecke gekommen und du musstest eine Waffe beim Gegner finden. Du musstest eine Waffe holen und dann die Gegner killen. Und es hat sich halt eben nur bewegt, wenn du dich bewegt hast und vor allem das Head-Tracking. Man konnte sich matrixmäßig unter den Kugeln durchtauchen. Und das. Ich bin einmal halt wirklich so um die Ecke gekommen, die Kugel kam auf mich zu, ich bin stehen geblieben und die Kugel war wirklich vor meinen Augen. Also, das war Adrenalin pumpend. Ich bin danach, also wir waren zu zweit da. Wir sind dann zu den Entwicklern gegangen und, oder per Menschen ist ja in dem Fall wurscht. Und wir wollten noch ein Interview führen und wir haben erstmal gesagt, gebt uns noch eine Minute. Wir müssen erstmal runterkommen. Und die haben gelacht, weil das war wahrscheinlich genau das, was sie wollten. Aber ja, das ist.
Superhot ist aber auch ein schönes Beispiel. Ist ja ein sehr immersives Spiel.
Ja, genau.
Aber.
Und ich bin ja immer so diese zwei, drei Klicks entfernt von ich bestelle mir die Index.
die Finger-Tracking und so schon geil.
Ja,
das sind halt 1000 Euro.
Ich will es haben. 1000 Euro? Ja. Okay. Ja. Und vor allem der Platz.
Ja. Nee, das ist. Hier kommt wieder der Daddy-Player. Also mit Kind kannst du das vergessen, glaube ich.
Klar.
Zumindest in der Variante.
Die Sache ist halt die: Es ist ein Spielzeug im Sinne von, du hast halt so deine zwei, drei Sachen, die du machen möchtest. Die machst du. Und dann liegt es in der Regel in der Ecke.
Ja.
Ist bei mir ist ähnlich, wie wenn du jetzt sagst, so, ich habe einen PC, ich rüste auf und dann spiele ich wieder ein Spiel, das irgendwie von 2010 ist. Also, ja, es ist so dieses. Ja.
Das ist, glaube ich, das größte Problem von den Brillenherstellern. Ich habe es auch irgendwo mal gehört, ist nicht, also die Userbase, gerade zum Beispiel bei PlayStation VR, ist relativ groß. Ich weiß gar nicht, 3 Millionen, 4 Millionen. Ja,
die ist ziemlich erfolgreich. Sony war komplett erstaunt. Also, ich habe da auch Berichte gelesen, dass die extrem überrascht von dem Erfolg waren.
Ja. Die Brille an sich ja hier ein bisschen das Nintendo-Prinzip, war nicht State of the Art in dem Moment. Mhm. Und ist ja auch jetzt nicht. Und da ist es zwar immer noch die gleiche Brille in einem leichten Update. Aber ja, das Ding zu nutzen ist das große Problem. Die Userbase ist nicht gleich nicht Current User. Das heißt, die haben dafür Geld bezahlt, aber sie dann aufzusetzen, ist schwierig, wieder hinzubringen.
Vor allem ist es halt auch so, ich bin ja im totaler PC-User. Ich habe zwar alle Konsolen, aber ich sitze hier an meinem Schreibtisch, an meinem Monitor, und wenn ich mal zwischendurch eine halbe Stunde was zocken will, dann zocke ich das. Ein VR-Spiel ist halt so ein Ding, da muss ich mich wirklich dafür jetzt, ja, wie es auf Englisch heißt, committen quasi. Ich muss sagen, ich spiele jetzt dieses Spiel, ich nehme diese Brille, ich mache das jetzt alles. Das ist schon allein so eine kleine Hürde in der heutigen Zeit. Ich meine, wir sind hier so in der Zeit von Netflix und dem Ganzen, wo du einfach nur zwei Klicks machst und schaust halt eine Serie oder einen Film an. Und da ist es halt so, es benötigt Vorbereitung, es benötigt einfach auch wirklich Investment.
Es ist sozusagen, um den Kreis zu schließen, die Anti-Switch.
Könnte man sagen, ja. Weil die Switch ist halt so ein Ding, das nimmst du in die Hand, spielst, oder du steckst es halt in dieses Port-Dings und spielst am Fernseher, aber du bist halt frei.
Das ist das Ding. Dann würde ich mal mit dem Switch-Thema jetzt rausgehen und wieder an dich übergeben zu deiner News.
Ja, da muss ich jetzt mal kurz gucken, ich habe so viele Sachen jetzt hier gerade. Naja, dann fangen wir mit dem einen an. Also AMD, ich habe ja schon gesagt, es wird sehr AMD-lastig, es wird eigentlich nur AMD, weil da tatsächlich diese Woche wieder verdammt viel rausgekommen ist an News. Auch, also nicht nur Gerüchte oder irgendwas, sondern direkt von AMD. Und zwar, AMD hatte ja bisher in der 3000er Ryzen-Serie nur in Anführungsstrichen bis runter zu 6 Kernen. Und jetzt sind angekündigt die 4 Kerne, 8 Threads. Der kleinste ist der 3100 mit 4 Kernen, 8 Threads. Und der größere ist der 3300X. Mit dem X weiß ich auch nicht, was sie eigentlich wollen immer. Aber auch 4 Kerne, 8 Threads. Unterscheiden sich halt natürlich hauptsächlich in der Taktfrequenz. Der eine, der kleinere mit 3,6 und Basistakt und 3,9 mit dem Boosttakt und 3,8 und 4,3 mit dem beim größeren. Aber sie haben halt im Unterschied zu den größeren Prozessoren auch einen kleineren L3-Cache mit 16 im Megabyte, der die Hälfte ist von den 32, die die größeren haben. Und da ist jetzt halt die Frage, oder beziehungsweise einerseits ist es cool, dass sie den kleinen Rahmen bedienen. Der 3600er, der eigentlich der sinnvollste momentan ist, der ist so ungefähr bei 190 Euro oder was auch immer. Ich weiß nicht, was hast du? Du hast ihn ja auch gekauft. Was hast du gezahlt?
Ich habe vor 2 Wochen bestellt, anderthalb. 167 war es sogar, war im Angebot.
Ja, also so 170 Euro. Ja, genau, so um den Dreh rum. Und auf jeden Fall, die sollen halt nochmal den kleineren Markt bedienen. Also halt vor allem auch die i3 von Intel quasi kontern. Ja, das Problem ist halt eigentlich, dass sich AMD da hauptsächlich selber Konkurrenz macht, weil sie den 1600er ja selbst, also der wie fange ich da an? AMD hat, also die 1000er Reihe ist ja die erste Generation Ryzen. Gleichzeitig hat aber AMD vor ungefähr einem halben Jahr, ne, oder vor 3-4 Monaten, was weiß ich, Corona macht das alles ein bisschen schwammig. Die haben aber damals noch im 14 Nanometer Prozessoren stellen, lassen sie aber nicht mehr herstellen, also haben sie auf 12 Nanometer umgestellt. Ob sie vielleicht noch irgendwelche Verträge haben oder was auch immer, ist wurscht. Oder einfach die sagen, ja, 14 Nanometer interessiert keinen Sau mehr und haben quasi den Zen Plus, also die zweite Generation Ryzen, umgestellt, so dass sie auf die gleiche Bezeichnung laufen wie der erste Generation Zen, also ja. Ryzen. Und als verkaufen es als 16.000er. Der ist halt unter 100 Euro zu bekommen. Ist ein Sechskerner, der nahezu die gleiche Performance liefert wie ein 2600, der halt quasi eigentlich das gleiche Ding ist. Aber ja, jetzt haben sie halt 4 Kerner mit der neuen Architektur von 2000, von Zen 2, die zwar an sich besser ist, aber halt 2 Kerne weniger hat.
Was kostet der Spaß?
Ja, der 3100 ist 99 Euro beziehungsweise Dollar. 3300X 120 Euro Dollar. Die Nachricht, das habe ich vorhin vergessen, ist von Anantec und von Dr. Ian Cutress und der redet kein Schmann. Sollte AMD irgendwann diese Vorgängerversion einstellen, wären es eine gute Einsteigerbasis.
Ich glaube, das ist ein Business-Move. Das kann ja gar nicht anders sein. Das heißt, du baust hier einfach einen Verdrängungsmarkt auf. Du hast hier mehrere Produkte, die in etwa alle ähnlich kosten. Es wird Projektstrukturen im Hintergrund geben, warum die so und so produziert werden. Aber im Endeffekt hast du dann 3-4 AMD-Prozessoren, die ja um den 1000er, um den 100 Euro bzw. Um die 100 Dollar arbeiten. Und dann werden halt die Pentiums von Microsoft, von Intel, wie komme ich auf Microsoft, werden die Pentium von Intel und die beziehungsweise die i3, auch die Pentium und die i3, also ähnlich wie bei AMD, sind ja auch schon ziemlich auf einem Level mittlerweile. Also einfach zu denken und so, haben die Pentium jetzt auch schon seit gut 2-2,5 Jahren, zu meines Wissens. Und ja, das ist, glaube ich, es ist einfach nur ein Verdrängungsmarkt, auch allein schon zu sagen, hey, welchen AMD möchtest du denn haben? Statt dann, welchen AMD oder welchen Intel? Es gibt nicht nur eine Marke. Das ist ja ein typischer Move.
Ja, die Sache ist halt die, es ist das erste Mal, dass AMD einen Vierkerner rausbringt seit dem ersten Ryzen. Ja. Also, damals war es halt, der 2000, da gab es überhaupt keinen Ryzen mit 4 Kernen. Man muss einfach mal sagen, wahrscheinlich sind es einfach die ganzen angesammelten Dice mit defekten Kernen, die einfach nicht für 6 oder 8 Kerne relevant waren.
Was ja auch okay ist. Es gibt ja noch voll die alten Geschichten. Ja, wenn du den und den hast, kannst du den und den Kern wieder freischalten und so weiter und so fort. Das war ja mal eine Zeit lang sehr beliebt.
Oh ja, das war vor allem bei den Grafikkarten toll. Mit meinem BIOS-Upgrade, wo man dann manche Grafikkarten so auf die nächste Stufe hochbringen konnte.
Und die dann auch stabil liefen, hattest du halt Glück, ja.
Genau, das war also die Lotterie.
Ja, deswegen, aber ja, ein interessanter Move, also auch eben AMD geht es ja gut. AMD ist bei den Konsolen ganz weiter vorn. AMD ist im Consumer-Bereich immer weiter vor. Letztes Mal, das hatten wir mal so besprochen. Im Laptop-Bereich werden sie immer interessanter.
Jetzt gerade, also, ja. Ich habe auch einen Test gesehen vom aktuellen, vom neuen 4800H. Intel hat momentan einfach gar nichts, muss ich einfach sagen.
Ja, vielleicht noch eine bemerkenswert. Ich meine, ich habe es auf Heise gelesen. Intel hatte das erfolgreichste Quartal aller Zeiten.
Ja, klar. Die haben ja immer noch diese Verträge mit den ganzen OEMs beziehungsweise Serveranbietern.
Ja, die Serveranbieter hängen da halt immer noch drin. Das wird ja, sagen wir mal so, Server werden nicht weniger gerade. Also ich hatte mal mitbekommen, Thema Serverfarm und Google. Google schaut ja auch immer, was da draußen los ist. Das heißt, wenn du das große Glück hast und Google sagt, ja, das wollen wir mal ausprobieren, redet Google nicht, dass du den 10 Rechner schickst. Den schickst du halt 10.000 Sachen und gucken sich das an. Also bei der Serverstruktur ist es ja auch so, okay, don't touch a running system, wer weiß, wie die aufgebaut sind. Xeon? Xeon, ja. Ja, doch, ja. Wie das aufgebaut ist und ja, was auch viele Leute vergessen, Cloud bedeutet nicht ohne Rechner, Cloud bedeutet nur, es steht woanders. Die Wolke muss ja irgendwo sein. Aber das ist nochmal ein anderes Thema für einen anderen Podcast.
Ja, aber ich würde gern das Thema auch nochmal ein bisschen erweitern. Und zwar ist auch in der gleichen News, bei Mainboards kommt endlich das lang erwarteten B550 Chipsätze. Die sind die kleineren von den X570 und die haben auch Unterstützung für PCIe 4.0, die halt von den Prozessoren durchgeschleift werden, weil ja da die der Speicher und Controller und die ganzen Sachen drin sitzen in diesem IO-DAI. Und ja, mal sehen, was da rauskommen wird.
Bei den aktuellen Sachen macht es, glaube ich, noch nichts. Das wird für die Zukunft, glaube ich, sehr interessant sein.
Ja, die sollen so, glaube ich, ab Juni rauskommen. Das ist interessant, dass sie so spät kommen, weil eigentlich im Herbst schon die 4000er, also Zen 3 rauskommen sollen. Ja. Mal schauen.
Schauen wir mal in der aktuellen Lage, was wann kommt. Trau dem Garten noch nicht.
Zurück auf deinen eigenen Einkauf mit dem 3600, den du gemacht hast.
Den ich sehr zufrieden bin.
Der läuft schon?
Ja, der läuft schon.
Sehr gut. Das ist halt so ein Ding von dem, was du jetzt ein Pentium G irgendwas?
Pentium G4560, also zwei Kern.
Ich habe nur extra nachgeschaut. Moment, lass mich kurz gucken. Ich habe vor 4 Jahren meiner Mutter einen PC zusammengebaut mit Intel Pentium G4400, weil sie halt einfach nur im Internet surfen möchte. Ja.
Ja, ich warum der Pentium? Das war ganz interessant. Das war auch aus einer technischen Sicht super spannend. Das war der erste Pentium, also nicht i-Prozessor mit Hyperthreading. Zweifach nochmal, das heißt zwei Kerne plus zwei virtuelle sozusagen, wenn man so will. Und ja, deswegen, in dem Moment war die Frage, okay, i3 beziehungsweise schwächerer i5 oder der Pentium. Ich habe mich in dem Moment für den Pentium entschieden.
Der war damals auch echt preis-leistungsmäßig.
Ja, irgendwie 80, 90 Euro. Sagen. Ich habe ein 1511 V1 Intel, Leute. Modellbezeichnung. Super billig geschossen im Warehouse bei Amazon. Es gibt natürlich noch andere ganz viele tolle Versanddienstleister, die auch Steuern zahlen. und geschossen, dann schön RAM rein und ja, war in dem Moment okay, und das meiste lief jetzt auch. Jetzt wurde es ein bisschen schwächer und aufgrund des Podcasts und jetzt klein ist jetzt etwas größer, hast man doch mal eine 2 Stunden Zeit zu zocken, wollte hier halt was Besseres haben. Das Board ist jetzt zu meinem Schwiegervater gegangen und ja, kann nichts Schlechtes zu dem Prozessor sagen. Und ist, glaube ich, auch genau der schöne Sweet Spot, ein guter Zeitpunkt, einfach jetzt gerade zu wechseln. Ich habe das Board gekauft mit Prozessor und nochmal Arbeitsspeicher. ich es dann tauschen musste, weil das Board das andere brauchte halt noch Arbeitsspeicher, waren wir jetzt bei 300 Euro ungefähr mit Versand und alles. Also
ja,
da kannst du nicht sagen, dass man früher mal für einen Prozessor auf den Tisch gelegt.
Ja, vor allem, du kannst den halt auch wirklich im voraussichtlich in 1, 2, 3 Jahren immer noch aufrüsten auf wahrscheinlich 16 Keller.
Ja, eben. Der ist dann einfach da.
Ja, eben, vor allem, weil ich ja auch, wie ich ja vorhin angeführt habe, mit dem 1600er, der abgegradet wurde, AMD produziert die alten Prozessoren ja immer noch weiter. Das heißt, du bist nicht gebunden, jetzt so, scheiße, jetzt ist vorbei, oh mein Gott, sondern, ja.
Es wird halt dann nochmal spannend, wie gesagt, wirklich in 2 Jahren oder so, okay, ja, ich wechsle dann nochmal, habe ich mir da halt für, keine Ahnung, 160, 170 Euro neuen Prozessor rein, wenn er einfach mal plus 50% Geschwindigkeit hat.
Ja, eben. Ja. Das dürfte kein Problem sein.
Ja. Als nächstes ist erstmal eine neue Grafikkarte dran. Ich habe jetzt ja die RX 570. Achtung. Mhm. 570, nicht 5700, dann hätte ich kein Problem.
Ja.
Und dann mal schauen. Aber ich glaube, da wird es dann eher eine Nvidia. Vielleicht mal so Richtung 2600 Super oder sowas. Muss ich mal schauen.
Ja, dann, das kommt ja auch, das ist ja auch wieder das Nächste. Die sind ja auch alle für den Herbst angekündigt. Mal schauen, was passiert.
Weihnachtszeit kommt, da kann ich immer noch mal eine neue Grafikkarte reichen. Und wie gesagt, ich habe jetzt einiges probiert. Also jetzt nicht die aktuellsten Spiele. Doom Eternal habe ich noch nicht. Werde ich mir wahrscheinlich dann mal kaufen und nicht spielen, wie alles andere auch. Und dann werde ich es da mal gucken. Aber jetzt aktuell, wie gesagt, Just Cause 4 bin ich jetzt noch mittendrin. Da habe ich drei Viertel inklusive der DLCs schon durch. Das mache ich noch mal fertig. Für was anderes spielen wir gerade Brutal Legend. Hinweis an alle. Vielleicht ein Games Insider-Feed mal im Auge behalten in den nächsten Wochen.
Yep.
Und ja, da werden wir vielleicht am Ende noch mal was sagen. Aber es läuft alles gut.
Ich sag mal so, ich bin im zweiten Gebiet.
Ich bin noch im ersten Gebiet. Ich habe gar nicht so viel reingespielt, wie ich ursprünglich wollte. Aber ich hoffe jetzt mal die Tage dazu, mehr zu kommen. Aber es ist einfach die Anfangsszene ist einfach mal kurz auszuschweifen. Ich liebe es, dieses Es wäre schön gewesen, früher geboren zu werden, wo die Musik noch echt war. Ein Kumpel dreht sich um 70er Jahre. Nein.
Early 70s.
So gut. Einfach zerstört. Einfach super. Das ist genau das. Also wie gesagt.
Ach ja, dieses Spiel hat so viel Tolles und so viel Schlimmes. Wir sehen weiter. Mach mal weiter. Du bist dran.
Dann meine zweite News, auch sehr technisch, die vielleicht für Außenstehende gar nicht so interessant sind, aber deswegen gucken wir uns das daher im Detail an. Ich lese vor aus der Heise. Apple bereitet angeblich REM Max mit 12-Kern-Prozessor vor.
Okay.
Das heißt, hier geht es darum, da mal ein bisschen auszuholen. Ursprünglich war es so, dass Apple lange, lange Zeit die Prozessorstruktur PowerPC genutzt hat, was längere Zeit funktioniert hat. Dann sind sie etwa vor knapp 15 Jahren, so steht es auch nochmal in der News, auf Intel gewechselt. Hallo Hackintosh. In der Zeit wurde es dann nochmal für einige Leute ziemlich einfach da zu wechseln, was umzubasteln. Und genau. Und hier arbeitet halt anscheinend laut der News händeringend Apple daran, eben neuen Prozessoren zu nutzen. Und in diesem Zuge, das hatte ich woanders noch gelesen, ich hatte leider nicht die Quelle, aber das ist halt sehr interessant, das steht auch da nochmal drin, arbeiten die an halt einem kleinen 12-Zoll Laptop, MacBook, mit REM-Prozessor, der halt in die Sparte Chromebook,
Chromebook, ja.
Oder das, was mal AMD-Prozessoren waren, beziehungsweise so die einfachen i3 oder so, so diese 400-Euro-Laptops, die du da irgendwie bei Saturn Media Markt, was auch immer, dann immer wieder angeboten bekommst. Und in diese Richtung sollte das tatsächlich gehen. Also 400, 500 Euro soll es angeblich anvisiert sein. Und dann hast du halt einen vollwertigen MacBook. Und kannst du einfach...
Von Apple 500 Euro?
12 Zoll, Achtung. Aber...
Ja, 12 Zoll, du, ich mag auch nichts mehr kleiner, größer als 14 Zoll. Ja.
Und
weil für unterwegs, okay, es ist natürlich unterschiedliche Arbeitsanwendung, weil wenn ich unterwegs bin, will ich nichts Großes. Ja. Aber viele Menschen benutzen Laptops. Bei mir ist es halt so, ich will nichts Kleineres mehr als ein 24-Zoll-Monitor. das ist ein 27-Zoll-Monitor. Ich will nichts Kleineres mehr als ein 27-Zoll-Monitor. Aber wenn man das als Desktop-Ersatz benutzen möchte, dann wird es schwierig, aber darauf zielt, glaube ich, das dann auch einfach nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht, aber wenn die wirklich dann einen aktuellen Prozessor, den sie gerade gebaut haben, dann auch da reinpacken, also sprich, du hast hier auch entsprechend die Leistung und man kann über Apple sagen, was man will, also du kannst ein 8 Jahre altes MacBook oder sowas hinstellen, in der Regel funktioniert das besser als ein 8 Jahre alter Laptop mit, keine Ahnung, Windows 7 seinerzeit und jetzt mit Windows 10.
Ja, ich meine, ich mag Apple nicht per se, aber das muss ich ihnen zugeben, ja.
Also es ist halt, du kaufst, das ist ja immer der Irrglaube, ich brauche gar nicht in den jeweiligen Foren reinschauen, der Irrglaube ist ja immer, ja, aber für das, was es ist, ist es zu teuer, weil die Hardware ist ja dann übertrieben teuer. Ja, es stimmt, es gibt sehr viele sehr, 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 sehr gute Beispiele, wo man sagt, Leute, das Geld dafür, schönes Beispiel habe ich letztens jetzt bei mydeals.de gesehen. Das ist ein schönes Portal, wenn man immer wieder was gucken möchte. Da war dann eins der heißesten Dinge, Original-Silikonhülle von Apple für das iPhone 8 und was weiß ich was. 22 Euro Sonderangeboten, alle sind durchgedreht. Und ich denke mal so, Alter, 22 Euro für eine Hülle, was ist los mit euch?
Ja, super, das ist natürlich ein Schmarrn. Nein, Apple hat eine gute, sagen wir mal, eine Umgebung aufgebaut. Und es funktioniert alles.
Goldenen Käfig.
Ja, genau. Kann man so sagen, weil in dem Käfig funktioniert es.
Eben, also Stichwort Garagenband, wenn man so will. Also das ist einfach, habe ich auch sogar auf meinem, ich habe ein iPhone, ist darauf gemacht. Meine Tochter dreht komplett durch, wenn sie da das Piano nutzen darf, weil das hört sich einfach geil an und das ist halt inkludiert. Und halt, wie gesagt, ja, die ganzen Adobe-Geschichten und so. Also, ja, also das wird nochmal interessant, da mal einen Blick drauf zu werfen, wenn ich mir mal einen eigenen Laptop besorge. Ich bin in der Mac-Welt, also abgesehen vom iPhone, gar nicht gewesen, aber das wäre, glaube ich, dann mal für viele, viele, viele Leute ein interessanter Einstieg. Ich meine, jetzt sagen wir mal, man ist ein normal verdienender Haushalt und man möchte sich einen Laptop kaufen oder möchte einen Laptop für einen Bub kaufen und einen Laptop zockst du halt wenig. Und der braucht halt, dann hast du so ein 12 Zoll MacBook für 499 und ist halt Apple und ja, dann ist, glaube ich, der Drops gelutscht.
Ja, ist halt so, ich sage es halt wirklich, wenn du wirklich nur für Surfen und sowas benutzt, ist es okay.
Ja. Also, oder mit Programmen, oder wie gesagt, ich glaube auch Photoshop wirst du mit einem 12 Zoll ist halt ein bisschen klein, aber auch Photoshop wirst du, glaube ich, auf so der Maschine ordentlich nutzen können. Und
ja, nutzen schon. Ja. Gut, die Sache ist halt die, wenn du es nicht anders kennst, okay.
Das ist die Fallhöhe.
Ja, eben. Weil ich meine, wie gesagt, okay, ich sitze hier am 27-Zoll-Monitor. Ich habe in meinem anderen Büro zwei 27-Zoll-Monitor parallel.
Also ich sitze hier gerade an einem HP EliteBook mit keine Ahnung, wie viel Zoll. Und ja.
Ja, tut mir leid.
Doch, du, das ist für Aufnahmen und so. Ich mag nee, das Ding. Ja, also ich habe jetzt, da auch wieder Corona-Krise, wirklich die, so, ja, mit dem Laptop bin ich warm geworden. Es war wirklich lange, lange Zeit. Ich war da echt gar kein Freund von. Dieses, hat schon Spaß gemacht, aber dann doch lieber ein Desktop. Aber mittlerweile komme ich echt gut klar. Ich habe auch den letzten Podcast auf dem HP hier geschnitten tatsächlich. Das hat,
okay.
Da hatte ich dann da alles gemacht und draufgespielt, weil da konnte ich mich einfach frei bewegen, konnte mich hinsetzen. Ich habe trotzdem eine Funkmaus, weil es gibt nichts Miserableres für mich, für mein Empfinden, wie ein Touchpad. Ich hasse Touchpads. Das kann man sich nicht
ausmachen. Sind furchtbar.
Kann sich nicht ausmachen, wie ich Touchpads hasse. Und genau.
Ja, nee, ich verstehe dich komplett. Ja. Oh. Touchpads sind. Ah, oh Gott. Ich habe jetzt hier sogar die Logitech G502 Lightspeed. Kein Product Placement.
Nee.
Aber das ist geil.
Also, was nicht ist, kann noch werden, liebe Hardwarehersteller, wenn ihr Product Placement wünscht, immer her damit.
Nee, aber das ist halt so, das ist meine erste kabellose Maus.
Ja.
Ich habe auch lange geschaut und viele Tester haben auch gesagt, du merkst keinen Unterschied zum Kabel. Und es stimmt. Das Ding ist halt wirklich, wirklich gut. Und ja, okay, ich spiele halt auch nicht kompetitiv Multiplayer. Also mir ist es relativ wurscht. Aber na, es fühlt sich einfach gut an. Das ist halt einfach. Und dann habe ich auch noch, war ich auch noch so dumm und habe mir diesen induktive Mauspad-Aufladestation oder wie man das nennen mag, geholt. Das ist halt so, du musst dich auch nicht mal mehr um irgendwelche Aufladung von dem Ding kümmern. Das ist so angenehm. Ist einfach schön.
Das ist. Ja, also ich habe hier eine Logitech, also wie gesagt nochmal, wer möchte, kann das gerne sponsern. Logitech M310. Keine Ahnung, die hatte ich, glaube ich, dann noch irgendwie in der Firma rumliegen. Mitgenommen. Ja, ich merkte auch nichts. Also ehrlich gesagt habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Ich habe so ein relativ günstiges Gaming-Set am PC, was ich dann auch bei gegebener Zeit mal tauschen werde, zumindest die Tastatur. Ich brauche die Anti-Gaming-Tastatur. Ich würde sehr gerne eine Tastatur, also eine gute Tastatur haben, die sich gut bedienen lässt, die verdammt auch mal keinen Ton von sich gibt.
Ja. Das Problem ist ja halt, dass der Ton ja nichts mit dem Gaming zu tun hat. Der Ton ist ja die Mechanik.
Ja, aber das sind halt die Switches.
Ja.
Ich kriege gerade Besuch.
Hallo.
In meiner Küche. Der Hund kommt, das Kind kommt. Alle sind da. Sag mal Hallo, Anna.
Hallo, ich bin wieder da.
Du bist wieder da, Süße.
Ja.
Super, ich nehme auch ein... Hallo, warte mal. Sag mal Hallo.
Hallo.
Ja. Hallo.
Wir können es das nächste Mal auch mit Video machen, wenn du magst.
Nächstes Mal müssen wir einen Podcast mit Video aufnehmen. Das ist richtig. Was? Wir sind noch mitten am Aufzeichnen.
Ich dachte, ihr seid schon lange fertig.
Nein, wir haben noch ein bisschen. 15 Minuten, 20 Minuten haben wir noch.
Ja, ich glaube, warte mal, du bist noch dran, dann bin ich dran, oder?
Kommen wir zurück und genau, also tatsächlich, wie gesagt, eigentlich ganz gerne noch sagen, was mich vor allem da interessiert, ist eben dann generell Wechsel auf REM-Prozessoren und eben das günstige MacBook, aber auch generell neue MacBooks, denen sie einfach der Intel verlassen ist halt. Läuft gerade nicht so für Intel.
Nee, überhaupt nicht. Also in keinem Bereich eigentlich. Wie du ja vorhin erwähnt hast, sie machen zwar immer noch Kohle, aber sie sind eigentlich in keinem Bereich mehr führend.
Ja. Schauen wir mal.
Das ist, rein von der Leistung her sind sie halt auch im Serverbereich komplett abgehängt von AMD und so. Aber der Bereich ist halt klar, da dauert es einfach, bis bis es aufgeholt wird.
Wie gesagt, gerade wenn bei Intel war es immer schon so und bei AMD haben wir es jetzt ja auch gesehen, wenn die angeschlagen sind, dann kommen sie in der Regel.
Ja, natürlich. Die kommen wieder. Die kommen wieder und es muss auch sein, weil wir brauchen mindestens zwei Leute in einem Markt als Kunden. Also ja, ich meine, momentan ist es halt so, ich kann niemandem sagen, kauf Intel, weil es ist einfach nee, ist nicht. Aber ich will auf jeden Fall, dass Konkurrenz herrscht. Dass AMD so günstig ist bei der Produktion, sie haben einfach intelligentere Produktionsfertigkeiten, aber es funktioniert nicht, wenn nur einer da ist.
Eben.
Und wir brauchen das.
Wir sehen ja auch bei den Grafikkarten, dass AMD auch nicht der heilbringende Samariter ist zwingend. Also jeder will sein Geld verdienen.
Die gehen halt auch so hoch, wie sie können. Sie sind immer günstiger als der performancemäßige Pendant von Nvidia, aber halt drunter in einer gewissen Menge. Und ja, aber das muss auch sein, weil das ist ein Unternehmen, das muss irgendwie leben. Und wir wollen auch, vor allem AMD ist ein Unternehmen, das mit Intel und Nvidia konkurrieren muss.
Ja, das stimmt. Dann würde ich doch einfach gleich die Stab wieder übergeben. Du hast ja noch eine AMD-News.
Ja, genau. Da gehe ich halt mal direkt sogar zur Herstellerseite. Und zwar das X570 Tomahawk von MSI.
Witzig, ich habe das...
MSI hat ziemlich viel, wie soll ich sagen, Shit bekommen von diversen Testern, weil ihre unter 200 oder eigentlich unter 300 Euro platzierten X570 Mainboards einfach scheiße waren. Muss man einfach mal sagen. Also die Stromversorgung für die CPUs, die war so schlecht, die hatten teilweise 30, 40 Grad mehr als normale andere. Und jetzt kommt ja voraussichtlich nächstes Monat das Tomahawk Wi-Fi, das X570 Tomahawk Wi-Fi raus. Also das ist ja das, was der Vorgänger ist, ja das B540 Tomahawk, das quasi im Internet komplett immer empfohlen wird für AMD-Builds. Und die haben da so eine dermaßen übertrieben guten Build für die VRMs, also für die Stromversorgung der Prozessoren gebaut. Das ist schon nicht mehr feierlich. Also,
aber das zeigt ja auch mal, dass Kritik was bringt.
Genau, das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, warum ich es auch einfach anbringen wollte. Das wurde vor allem von einem Kanal von Hardware Unboxed, australischer YouTube-Kanal, angebracht und die haben das extrem kritisiert, dass halt die ganzen quasi niederen Mainboards eine ganz, ganz, ganz schlimme Stromversorgung hatten. Und die haben da anscheinend auch gute Kommunikation mit MSI gehabt und die haben dann halt dieses wirklich gute Board jetzt gebaut.
Also Disclaimer, ich habe mir ja auch jetzt ein MSI-Board geholt. Ich glaube, lass es, oh Gott, X470? Oh Gott.
Das war 450, ja. 470. 470
war es, ja. 470 war es, genau. Wirklich gut, aber da war ja auch nicht schlecht gestaunt, wo dann auf einmal so ein, naja, theoretisch zweiter bzw. dritter Powerport für meinen Prozessor drauf war.
Ja, da haben wir drüber geredet.
Ja, genau. Haben wir kurz panische, kurz Handy raus, nachgeguckt, dich nochmal gefragt, so, das ist aber auch nicht zwingend notwendig, wenn ich das richtig verstehe, weil ich habe ja.
Genau, du brauchst nur den normalen 8-Port.
Ja.
Alles, was andere drauf ist, ist nett, aber braucht kein Mensch.
Ich habe ja auch doof geguckt. Ich habe noch einen 8-9 Jahre alten Coolmaster Netzteil 600 Watt. Modular bestückbar. Da habe ich mal richtig Geld für ausgegeben. Das ist auch super. Da war nie was. Das ist leise. Kann ich wirklich nur empfehlen. Muss auch immer die jetzt verkaufen. Und das war gut. Aber dann schaute ich da so, ja, und jetzt, weil natürlich für das Mainboard gibt's, für das Netzteil gibt es halt nicht mehr den Anschluss.
Ja, klar.
Aber ich kann wirklich sagen, also von meinem Mainboard, das ist Gaming Max Plus eventuell. Irgendwie so. Diese Namen waren auch so PR-Namen, einmal in der Lotterie einmal in die Lotterie gegriffen und dann hast du drei Namen und so heißt jetzt das Board geführt. Kann sich kein Mensch merken. War wirklich alles dabei, da waren Kabel dabei. Vielleicht da ein Hinweis noch, was halt die Krätze ist, wenn du SATA-Anschlüsse hast und die angewinkelt sind und die das Mainboard schon verbaut hast und da ranzukommen ist so ein bisschen meh. Mag es nicht, aber ja, also wie gesagt, da meine ganz Eier, das, was ich, wie gesagt, top aktuell, das Board, was ich da habe, war alles dabei und ich hatte auch schon Gigabyte-Boards und was weiß ich was und waren alle nicht so hochwertig in dem, was auch dabei liegt. Auch die Anleitung war im Großen und Ganzen sehr gut lesbar. Ist ja auch nicht immer so, wenn überhaupt eine dabei liegt. Also nichts Schlechtes über MSI sagen, tatsächlich.
Nee, die hatten halt gerade bei den B450 Boards einen guten Lauf. Also gerade das Tomahawk und so. Und hatten dann bei den günstigeren, sagen wir mal so, unter 200 Euro 570 Boards ganz schlechte Werte bei Tests, was die Temperaturen anging. Weil das Problem ist halt, wenn die VMs überhitzen, dann drosselt halt der Prozessor. Das wurde halt gerade von diesem Kanal, von Hardware Unboxed, stark kritisiert. Und jetzt haben die halt ein Board angekündigt mit diesem Tomahawk, vor allem Wi-Fi. Also die haben da auch noch Wi-Fi dabei. Und zwar aktuell ist Intel Wi-Fi mit Bluetooth 5. Und das ist richtig gut. Ich hatte immer mit Bluetooth Probleme und jetzt geht's wunderbar. Jetzt, wo ich das habe, auf jeden Fall, das ist ein richtig schönes Ding. Und du wirst, also wenn das rauskommt, ich glaube, es wird schwer, ein anderes zu empfehlen.
Also das werden wir auf jeden Fall im Auge behalten. Das nochmal, weil hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool an. Gerade wenn es dann ans Testen geht.
Ja, vor allem, ich habe jetzt auch, ich habe jetzt schon auch diverse Tests gesehen. Und vor allem, erst bei so einem Board, es geht ja auch da ein bisschen darum, welche Features es mitbringt. Eben Wi-Fi, das hat 7 normale USB-Ports plus einen USB-C-Port. Also, da kommst du auch eigentlich mit allem klar und schönes Ding. Ist halt so ein trockenes Technikding, aber ein schönes Teil.
Ja, also gerade das mit Wi-Fi, das hat mich jetzt ein bisschen am Mainboard geärgert, das habe ich jetzt so ein bisschen im Nachhinein so richtig so realisiert. Das hätte mich nochmal interessiert, wie weit Wi-Fi jetzt dann gut läuft. Klar, ich arbeite jetzt mit Powerlines, Steckdose, die aber beim PC ist jetzt nicht ideal für die Powerline. Das ist ein bisschen schade. Mhm. Und da hätte ich das dann mal gern probiert. Ich würde jetzt aber auch, hätte ich eigentlich auch ein anderes Board eventuell nehmen können, was nochmal billiger ist, als wenn ich jetzt irgend so ein China-USB-Dangle-Crap hole oder mir halt was.
Ja. Ja, ich habe jetzt momentan ja das ASRock Tai Chi drin. Ja. Das hat Wi-Fi, das halt mit Leitung rausgeht und du hast dein Wi-Fi quasi da stehen, wo du es hinhaben willst.
Ah, okay, cool.
Ich gehe davon aus, dass es auch bei dem anderen Board so ist.
Ich hatte bei den MSI-Sachen gesehen, da waren zum Beispiel ein Board, da waren dann zwei Antennen direkt verschraubt am Mainboard sozusagen.
Ja, das ist doof, weil du hast halt das nur da, wo dein PC steht. Da haben wir
schon mal die Diskussion, unsere PCs stehen technisch unter dem Tisch, weil, was sollen sie auf dem Tisch?
Das ist, mhm.
Ja.
Mhm.
Vielleicht da noch eine witzige Anekdote, da habe ich aber auch echt doof geschaut. Bei meinem MSI-Board gibt es einen eigenen Anschluss, nur für eine RGB-Lichterleiste, die ich dann verbauen könnte. Da habe ich auch gedacht, Jesus, das ist aber, das brauche ich aber so gar nicht.
Das ist,
es gibt sogar Monitore, die dann abgestimmt darauf mit dem RGB vom PC arbeiten. Weißt du, das ist.
Ja, habe ich gerade seinen Mops gehört?
Den Katzen-Content, Mops-Content. Ja, kleine Maya. Kleine Mops heißt Maya. Hallo, Maus. Die will auch bald wieder raus.
Hallo.
Ja, und. Verrückte Welt. Werden wir bestimmt noch mal einen anderen Punkt besprechen. Wenn wir noch mal was Schönes raussuchen, diese RGB-Seuche. Also, ja, wer es mag, soll es tun. Also, ist jetzt nicht so, dass ich irgendjemand irgendwas verbieten will.
Die YouTuber, die ihr Bild da halt am Tisch stehen haben, da verstehe ich das ja natürlich. Ja. Weil es muss dann nachher was aussehen. Aber. PC ist ein Arbeitsgerät für mich oder halt, das soll halt einfach die Spiele spielen.
Ja, das ist, glaube ich, der Autovergleich. Es gibt halt auch Menschen, die es geil finden, wenn der Motor zu sehen ist, beziehungsweise hinten zu sehen. Je nachdem, wo er dann sitzt. Also, ja, muss man halt mögen. Ne? Dann würde ich mir den Deckel heute drauf machen, wenn das okay ist.
Ja, sehr gerne.
Sind jetzt auch wieder bei der magischen Stunde angekommen. Hab noch so ein paar Sachen. Also zum letzten Mal, wo wir noch mit der Google-Adresse gearbeitet haben, habe ich jetzt eine neue Adresse eingerichtet. Das ist einmal fragen@technikquatsch.de. Da könnt ihr gern Fragen hinterlassen. Wie gesagt, der Podcast wird jetzt mittlerweile hoffentlich bald auch auf iTunes und Spotify erreichbar sein. Falls irgendwo nicht ist und ihr ihn trotzdem jetzt gerade hört, gerne mir einfach kurz schreiben. Social-Media-Kanäle werden auch dann bald mal hochgefahren. Da könnt ihr uns auch gerne dann schreiben, wenn wir dann den nächsten Podcast nochmal melden. Veröffentlichungstermine müssen wir uns nochmal ein bisschen klären. Hier ist zurzeit viel Schneidarbeit, wo wir beide jetzt auch nochmal reinkommen müssen. Da schauen wir auch nochmal, wie wir das machen, wann es einen Termin gibt. Aber so locker einmal die Woche würden wir gern veröffentlichen. Ich glaube, das ist für alle, glaube ich, interessant. Auch gerade durch diese News-Themen vielleicht auch schön. Specials sind angekündigt. Und da, wie gesagt, nochmal der Hinweis, Games Insider, gerne da mal draufschauen, da werden wir auch nochmal die Möglichkeit haben, uns zu melden. Und wenn uns das Ganze gefällt, wie gesagt, gerne einfach mal kurz mailen und fragen@technikquatsch.de. Wenn ihr irgendwas möchtet, einfach schreiben. Dann übergebe ich nochmal. Möchtest du das Schlusswort wieder haben?
Alles gut.
Dann verabschiede ich alle. Dann, wie immer, wünsche ich einen schönen Morgen, schönen Mittag oder schönen Abend, je nachdem, wann das hört. Und bis bald!